Hier ist wieder Go to Tokyo to Go, der ARD Olympia Podcast. Herzlich willkommen dazu. Diesmal alles ein bisschen anders. Normalerweise würdet ihr jetzt emotionale Repo-Schnipsel hören von großen Olympiamomenten der vergangenen Jahre. Aber wir haben gedacht, das passt irgendwie nicht. Und deswegen machen wir es mal ohne. In einer Sendung, die wieder sehr, sehr voll ist, aber mit ganz, ganz vielen tollen Gesprächspartnern. Wir haben mit Gina Lückenkämper gesprochen, die uns mal erzählt, wie sie jetzt eigentlich gerade überhaupt trainieren kann, wo doch die Sportstätten zu sind. Wir haben mit Marie-Louise Dräger gesprochen, der Ruderin, die uns erzählt, dass sie jetzt quasi eingesperrt ist zu Hause mit ihrem Sohn, weil sie nicht raus kann, richtig. Wir haben mit Henrik Pekler in Quarantäne gesprochen. Die gesamte Handball-Nationalmannschaft muss zu Hause bleiben. Phil Groller erzählt uns, wie es für ihn ist, jetzt doch nicht zu den Paralympics zu dürfen im Sommer, weil nämlich auch Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, sehr, sehr deutliche Worte an das IOC richtet. Und wir haben spannende Einblicke hinter die Kulissen der ARD. Olympiateamchef Gerd Gottlob findet sehr, sehr deutliche und auch emotionale Worte. Das alles in diesem Podcast, der übrigens ab sofort jede Woche erscheint. Immer samstags neu mit ganz vielen Facetten aus der olympischen Sportwelt. Nicht nur die fünf Sportler, die wir begleiten, sondern eben auch Vereine, andere Athleten, Verbände, die eben in dieser schwierigen Zeit sehr große Sorgen haben. Ab sofort jeden Samstag. Jetzt aber erstmal noch eine in Anführungsstrichen normale Folge von Go to Tokyo to Go mit Moritz Kasselet und Fabian Wittke. Und dieses Mal sind wir nicht zusammen im Studio. Das ist nicht so gut auf engstem Raume. Deswegen schneiden wir das hintereinander. Also ich sage jetzt Hallo Fabian und zack ist er da.
Ja, vielen Dank Moritz und auch wir wollen natürlich mithelfen, mit den Fuß auf die Bremse stellen, wenn es um die Verbreitung des Coronavirus geht. Und deshalb halten auch wir den Mindestabstand, die 1,5 Meter ein, maximal 2 Meter. Auch wir wollen natürlich den Sendebetrieb bei uns so lange wie möglich aufrechterhalten, aber vor allen Dingen wollen wir die Risikogruppen schützen, die Alten und Vorerkrankten. Aber jetzt kommen wir zu unserer Protagonistin. Moritz hat sie schon angesprochen. Es geht um Gina Lückenkämper. Und da trifft es, wenn wir jetzt loslegen, eher bei ausgebremst ganz gut. Denn eine der schnellsten deutschen Frauen erlebt die Corona-Krise wie folgt. Wir hatten euch erzählt, dass Gina Lückenkämper in eine neue Trainingsgruppe in die USA gewechselt ist. Zu Coach Lance Bormann nach Florida, um ganz genau zu sein. Doch die Trainingsfußfessel von Gina Lückenkämper hat sich durch die Corona-Einschränkungen immer weiter zugezogen. Ganz einfach und wie beschreibend auch, Gina Lückenkämper ist einfach nicht mehr in die USA gekommen, weil die Amis keine Leute und auch keine Sprinterin mehr aus Europa ins Land lassen. Tja, und deshalb gibt es einen ganz neuen Trainingsalltag für Gina Lückenkämper, die sich bei Olympia, also in Tokio, eigentlich einen Lebenstraum erfüllen wollte. Sie wollte eigentlich um eine Medaille mitrennen. Ja, und da wir gelernt haben, dass Nähe in diesen Tagen nicht so das beste Thema ist, um nicht zu sagen, gar kein gutes und beziehungsweise das vor allen Dingen gut ist, wenn man sich aus dem Weg geht, hat uns Gina Lückenkämper eine Sprachnachricht geschickt. Eigentlich waren wir mit ihr verabredet. Jetzt gibt es eine Sprachnachricht von Gina Lückenkämper, Deutschlands Sprinterin, zur aktuellen Trainingssituation.
Momentan ist Kreativität gefragt. Ich denke, das ist eine Situation, die momentan uns alle hier in Deutschland herausfordert. Natürlich auch die Spitzensportler. Ich meine, auf der einen Seite wird gesagt, man darf nach wie vor zur Arbeit gehen. Auf der anderen Seite werden die Sportstätten geschlossen, so dass es mir momentan nicht möglich ist, zur Arbeit zu gehen, weil ich eben nicht mehr in ein Stadion komme, weil ich eben nicht mehr in eine Leichtathletikhalle komme, weil ich nicht mehr in ein Fitnessstudio komme, weil diese einfach zum Schutz der Bevölkerung alle schließen mussten, um es halt zu vermeiden, dass viele Menschen auf engem Raum sind, was ich durchaus auch nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite ist aber halt wirklich das Problem, dass mir damit so ein bisschen ja, die Lebensgrundlage genommen wird, weil ich meiner Arbeit gar nicht mehr nachgehen kann. Also zumindest nicht so, wie ich das halt gerne würde. Macht es natürlich momentan ziemlich schwierig, weil noch heißt es, Olympische Spiele finden statt. Das bedeutet für mich, dass ich mich nach wie vor so gut wie möglich versuche, hierauf vorzubereiten und halt einfach versuche, ein möglichst, ja, geregeltes Training noch zu absolvieren. Zumindest so, wie es jetzt halt noch irgendwie möglich ist. Ich habe ja zumindest einen eigenen Startblock. Ich habe einen eigenen Schlitten für Zugwiderstandsläufe und muss halt momentan auf eine Wiese ausweichen und auf einer Wiese meinen Sport machen. Ich bin ja echt froh, dass mit den Ausgangsbeschränkungen, die bisher verhängt wurden, es mir trotzdem noch gestattet ist, überhaupt vor die Tür zu gehen, um Sport zu machen. Das ist ein ganz, ganz großes Plus. Allerdings fehlt halt wirklich das Krafttraining. Also ich kann aktuell nur mit Eigengewicht arbeiten und man ist halt schon wirklich eingeschränkt in seiner Arbeit. Und ich bin gespannt, wo das Ganze noch hingeht. Momentan ist halt wirklich einfach Kreativität gefragt und man muss so ein bisschen improvisieren. Aber das ist ja nicht nur in Deutschland der Fall. Das ist eine Situation, vor die Athleten weltweit gestellt wurden, vor denen die Menschen weltweit gestellt wurden. Es ist für alle eine Ausnahmesituation und da ist natürlich auch der Sport nicht von verschont.
In 4 Monaten sollen die Olympischen Spiele in Tokio beginnen und was selbst in der letzten Folge vor einem Monat fast nicht vorstellbar war, wird nun immer wahrscheinlicher. Olympia wird am 24. Juli nicht beginnen. Zumindest nicht so, wie wir Olympia kennen, wahrscheinlich aber gar nicht. Der Virologe Alexander Kekulé hat bei sportschau.de sinngemäß gesagt, das könnt ihr vergessen.
Ich halte das für ausgeschlossen, dass wir in Tokio dieses Jahr die Olympischen Spiele haben können. Ich bin jetzt kein Berater des IOC, dass man auf keinen Fall auf die Idee kommt, in diesem Jahr noch die Olympischen Spiele in Tokio zu machen. Man wird im Laufe des Jahres prüfen müssen, ob das im nächsten Jahr möglich ist. Wir haben eine weltweite Pandemie. Es ist so, dass die Welle in Europa jetzt gerade dabei ist, anzusteigen. Wir werden den Höhepunkt erst frühestens in einigen Wochen haben. Und wir haben natürlich in Japan eine Situation, die sind von den Fallzahlen noch etwas vor uns. Das heißt, die haben nicht solche Verhältnisse wie Norditalien oder Ähnliches. Das heißt, die ganz große Welle wird dort noch kommen. Und Sie müssen sich vorstellen, bei den Olympischen Spielen kommen ja Menschen aus der ganzen Welt, nicht nur die Sportler, sondern auch die Zuschauer. Das gibt quasi für Viren kein tolleres Fest als so eine Veranstaltung, wo Menschen aus der ganzen Welt auch noch voll klimatisiert in Flugzeugen einreisen. Das ist für Viren besonders gut. Da würde ich mal sagen, den Gefallen sollen wir diesem Gegner nicht tun.
Sagt der Virologe Alexander Kekulé. Und was sagt IOC-Präsident Thomas Bach? Der gerät zunehmend unter Druck. Mit Kanada hat das erste nationale Olympische Komitee gesagt, wir werden weder bei Olympia noch bei den Paralympics in diesem Sommer mit unseren Sportlerinnen und Sportlern am Start stehen. Auch bei uns in Deutschland werden die Gegenstimmen immer lauter. Athletensprecher Max Hartung wird nicht nach Tokio fliegen. Und inzwischen sind sowohl Japans Premierminister Abe als auch IOC-Präsident Thomas Bach von ihrer bisherigen Linie abgerückt und haben eine Verschiebung ins Spiel gebracht. Thomas Bach hatte dazu am Wochenende dem SWR gesagt.
Olympische Spiele können Sie nicht verschieben wie ein Fußballspiel am nächsten Samstag. Das ist ein sehr komplexes Unternehmen. Und Sie können nur dann verantwortlich handeln, wenn Sie verlässliche und klare Entscheidungsgrundlagen haben. Und die beobachten wir tagtäglich 24 Stunden.
Jetzt sind wir in Hamburg verbunden mit Holger Gerska. Holger ist Programmchef im Hörfunk in Tokio. Und verbunden klingt ziemlich groß. Wir sind eigentlich auf dem gleichen Flur, sitzen aber in unterschiedlichen Räumen, weil auch bei uns gilt natürlich Sicherheitsabstand. Und Holger kennt sich so gut aus mit Olympischen Spielen wie fast kein Zweiter in der ARD. Und viele fragen sich ja, Holger, die Fußball-EM konnte quasi ohne weiteres verschoben werden. Also Copy and Paste von 2020 auf 2021. Warum ist das mit Olympischen Spielen eben nicht so leicht, wie viele vielleicht auch glauben?
Ja, der UEFA-Boss Alexander Schäferin hat es in einem Zeitungsinterview am Wochenende gesagt, dass er über 100 Verträge jetzt prüfen und gegenlesen musste, um ein Sportereignis für einen Kontinent in einer Sportart zu verschieben. Bei Olympia reden wir über 34 Sportarten. Wir reden über natürlich alle Kontinente und wir reden natürlich auch über deutlich mehr Sportler. Das ist aber nur ein Punkt. Ich könnte jetzt Stunden erzählen, warum es so kompliziert ist und ich möchte keine Olympischen Spiele jemals verlegen müssen, aber dieser Punkt mit den Sportarten, das ist natürlich schon der erste, weil im Sommer 2021 findet so viel statt in allen möglichen Sportarten, dass es eigentlich gar nicht funktionieren kann, ohne den gesamten Sportkalender einmal umzudrehen. Das ist schon mal das erste Problem. Am Wochenende war der Radprofi Maximilian Schachmann zu hören. Der hätte auch ganz gern, dass schnell klar ist, dass Olympia genau ein Jahr später stattfindet. Nur für ihn ist dann auch klar, dann wäre er bei der Tour de France. Er könnte gar nicht Olympia fahren. Also das ist der eine Punkt. Es gibt aber noch 4 große Anwendungen. andere Probleme oder größere oder kleinere. Das ganz, ganz große ist die Logistik in Japan. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die unendlich viel Geld kostet. Es wird so ein bisschen darüber spekuliert. Jeder Monat, den Olympia nach hinten gerückt wird, kostet 1 Milliarde Euro. 1 Milliarde. Das ist eine Menge. Und wenn ihr euch fragt, warum das so viel ist, es hängt damit zusammen, dass natürlich zum einen im Herbst 18.000 Japaner in das olympische Dorf einziehen wollen. Das ist die Anzahl der Betten in diesem Dorf und die sind natürlich, wie jeder, der umzieht, da auch heiß drauf, endlich umziehen zu können. Dann müsste man sozusagen jetzt sagen, ihr müsst noch vielleicht ein Jahr in euren bisherigen Wohnungen bleiben, die vielleicht schon gekündigt sind. Wer übernimmt diese ganzen Kosten? Dazu kommt, dass natürlich eine ganze Menge von Olympia in Messehallen stattfindet, die auch weitervermietet sind, die 2021 schon ganz andere Inhaber haben. Zum Teil unser Fernsehzentrum, wir haben ja hier vor ein paar Monaten mal über das Problem geredet, dass selbst zu den Paralympics unsere Fläche gar nicht mehr zur Verfügung steht, also im September. Und jetzt reden wir vielleicht über eine Verschiebung und ein Jahr. Dieses alles da aufgebaut, das gesamte Gelände müsste jetzt sozusagen so stehen bleiben und man müsste alle abfinden, die das gemietet haben für die nächsten Monate. Dazu kommen natürlich Hunderte, Tausende, Thomas Bach sagte sogar Millionen von Hotelnächte, die gebucht sind. Was machen die Olympiatouristen, die jetzt einen Flug haben, ein Hotelzimmer haben, Tickets haben für dieses Jahr? Sind alle so kulant, Fluggesellschaften, Hoteliers zu sagen, oh gut, dann kommt halt nächstes Jahr, ihr könnt das ersatzlos stornieren. Das muss halt alles geklärt werden. Das ist der größte Button. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Probleme, die haben mit den Sportlern zu tun, mit Qualifikationen. Jetzt sagt man natürlich, bis Sommer kriegen wir das gar nicht in die Reihe, dass sich alle qualifizieren können. Aber auch nächstes Jahr wäre das ein Problem, weil, um mal zwei Beispiele zu nennen, auch wenn sie vergleichsweise klein anmuten, das Fußballturnier ist ja ein U23-Turnier. Die Jungs sind dann nur leider 2021, 24, könnten eigentlich gar nicht mehr spielen, die sich qualifiziert haben. Dazu kommt, dass Beispiel Handball ist der Weltmeister qualifiziert für Olympia. Es gibt aber im Jahr 2021, im Januar, eine Handball-Weltmeisterschaft. Es gibt dann vielleicht einen neuen Weltmeister.
Also was macht Dänemark als jetziger Weltmeister?
Sagt man denen dann, nö, ihr jetzt nicht, dafür ein neuer? Oder wird jetzt 2021 einer Weltmeister, der vielleicht gar nicht bei Olympia ist? Das sind Probleme, die man halt irgendwo alle lösen muss. Unsere Sportler, das ist der vorletzte Punkt, sind natürlich alle mit ihren Förderverträgen, mit den Verträgen mit Bundeswehr, Bundespolizei bis Ende Oktober nur abgesichert. Zum Teil weltweit gibt es da auch viele, die sich das privat finanzieren. Die müssen einfach ein Jahr weiter dranhängen. Wer finanziert eigentlich all das, wo Sponsoren unter Umständen ja das Geld auch nicht mehr so locker in der Tasche sitzt, nach allem, was mit der Wirtschaft passieren wird in Europa und auch und auf anderen Kontinenten in den nächsten Monaten. Und das letzte ist vielleicht das leicht zu lösende Problem, aber es ist eins. Wir wissen ja, die Olympischen Spiele werden ja alle 4 Jahre stattfinden zur Feier der Olympiade. Die Olympiade ist dieser 4-Jahres-Zeitraum, endet also am 31. Dezember. Und das in Tokio sind die Spiele zur Feier der 32. Olympiade. Die endet mit Ablauf des Jahres 2020, dann beginnt die 33. Olympiade und die wird gefeiert 2024 in Paris und keineswegs 21 schon in Tokio.
Ich vermute mal, Pierre de Coubertin hätte 1896 gesagt, okay, wenn so ein Problem auftritt, dann macht das irgendwie. Ich glaube, es ist ja wahrscheinlich ein maximales Maß an Flexibilität jetzt von allen gefordert, aber das Finanzielle scheint ja wahrscheinlich so das größte Problem zu sein. Wie geht's denn jetzt weiter in den nächsten Wochen? Das IOC hat ja schon gesagt, innerhalb der kommenden 4 Wochen wollen wir darüber entscheiden, ob die Spiele und wie sie verschoben werden. Eine Absage ist offiziell immer noch überhaupt kein Thema. Was sind jetzt die nächsten Schritte?
Ja, es wird in den 4 Wochen natürlich eine Menge konferiert werden. Die Hauptprobleme werden sein, haben wir die Sportstätten? Wie lange hätten wir sie? Was kostet das alles? Und das muss halt alles gegengerechnet werden. Da ist das IOC aber auch nur Mitfahrer, denn die finanziellen Dinge sind ja alles Sache der Japaner. Die müssen das alles prüfen und das wird nicht so leicht. Das geht auch nicht einfach per Dekret. Ich fürchte mal, dass das entscheidende Wort hat die Weltgesundheitsorganisation und vielleicht helfen da 4 Wochen wirklich abzuwarten. Wenn man verschieben will, ist es natürlich am einfachsten, es möglichst nur ein paar Monate zu verschieben. Und vielleicht weiß die WHO Ende dieser 4-Wochen-Periode ja schon. Gibt es einen Impfstoff, vielleicht doch schon im Herbst, wie ja in Deutschland doch einige angedeutet haben, dass es soweit sein könnte. Dann wäre es natürlich möglich, das vielleicht im Oktober oder November zu machen in Tokio. Aber es ist natürlich auch ein Risiko, damit jetzt an den Start zu gehen und dann vielleicht nochmal zu verschieben. Deswegen schwer vorstellbar jetzt schon im Herbst. Aber alles, was dann noch weiter in das nächste Jahr hineingeht, man muss ja dann den Winter abwarten. Denn bei Freiluftsportarten geht es natürlich nicht vor April, Mai, dann kommt man komplett in die Hochsaison der europäischen Ligen von NBA, NHL und so weiter, die in die Playoff-Zeit hineinkommen. Da wird die olympische Idee sicherlich auch nicht zwingend Konkurrenz sein wollen. Das heißt, man müsste wieder in den Sommer gehen und dann wäre eine Verschiebung um 12 Monate und dann kann man 12 mal 1 Milliarde rechnen. Das muss halt einer bezahlen.
Es stößt natürlich auch bei uns auf große Probleme, auch in der ARD logistisch. Das werden wir später in dieser Folge nochmal thematisieren mit dem ARD-Teamchef Gerd Gottlob. Was glaubst du, wie wird es am Ende ausgehen? Also es ist ja alles spekulativ, ganz klar, aber was sagst du dir dein Gefühl, in welche Richtung gehen wir?
Ich glaube, wir gehen tatsächlich in die Richtung, dass es nächstes Jahr zur selben Zeit versucht wird auszutragen, wenn die Japaner es finanzieren. Wenn die Japaner das Geld haben, dass diese Olympischen Spiele so stattfinden können, vielleicht in einer komplett abgespeckten Variante, vielleicht gibt es auch einige Sportarten nicht in Japan, sondern woanders, weil allein die Sportstätten vor Ort nicht zur Verfügung stehen. Vielleicht gibt es eine Zwei-Staaten-Lösung aus Peking, wo ja langsam alles aufgebaut wird für die Winterspiele, und Tokio, das könnte ich mir vorstellen bei dem Ganzen. Bei den Japanern ist ein Abwägen zwischen Gesichtsverlust, diese Spiele gar nicht auszustatten und dem, dass dann die Wirtschaft ja tatsächlich nochmal wirklich arg strapaziert wird mit den Kosten, über die ich gesprochen habe.
Das sagt Holger Gersker, der Programmchef im Hörfunk bei Olympischen Sommerspielen. Ob wir es dieses Jahr in Tokio erleben oder kommendes Jahr oder wo auch immer, das werden wir irgendwann sehen. Danke, Holger.
Sehr gern.
Ich habe vor 4 Wochen von Marie-Louise Dräger ein Video geschickt bekommen mit der Überschrift »Die Reise geht weiter«. Zu sehen ist eine Ruderstrecke in der Sonne, 3 Boote mit je 2 Frauen und ein hellgelbes ist als erstes im Ziel. Lauter Jubelschrei und große Freude bei Dräger und ihrer Partnerin Finny Sturm. Sie haben in Portugal im leichten Doppelzweier den deutschen Ausscheidungswettkampf gewonnen und sich für die Olympia-Qualifikationsrennen in Luzern Mitte Mai qualifiziert. Das war das große Zwischenziel, auf das haben die beiden monatelang hingearbeitet. Nur die Quali-Rennen und die Regatta in Luzern sind abgesagt und wie in eigentlich allen Sportarten weiß keiner, wie es weitergeht. Wir sind jetzt übers Internet mit Marie-Louise Dräger in Rostock verbunden. Hallo.
Hallo.
Ja, ich erinnere mich an unseren Strandspaziergang vor gut 2 Monaten, also Ende Januar, da waren wir zusammen in der Nähe von Warnemünde und da wurde das Thema Corona langsam größer bei uns, aber es war gefühlt noch ganz weit weg. Und jetzt ist die Welt vorübergehend anders. Wie geht's Ihnen in diesen Tagen?
Ja, über unseren Köpfen hängt ein ganz großes Fragezeichen. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Finny ist zurzeit in Brandenburg und trainiert dort, versucht zumindest ihr Training dort durchzuführen. Sie kann dort noch aufs Wasser gehen und macht Krafttraining und alles andere, Ergometerrudern zu Hause. Ich bin in Rostock bei meinem Sohn. Wir sind in meiner Wohnung gesperrt, sage ich jetzt einfach mal auf gut Deutsch. Ich mache alles zu Hause. Ich kann in Rostock nicht aufs Wasser gehen. Ich habe auch kein Ruderboot hier zurzeit. Das ist noch auf dem Weg aus dem Trainingslager zurück. Wir haben momentan überhaupt kein Ziel vor Augen. Die ganzen Wettkämpfe sind abgesagt worden. Die Qualifikationsregatta ist abgesagt worden. Alle internationalen Regatten. Wir wissen auch nicht, ob Tokio 2020 dieses Jahr stattfinden wird. Dementsprechend haben wir momentan kein Ziel, aber wir sind trotzdem positiv gestimmt, dass der DOSB und der IOC eine Entscheidung finden wird, womit jeder Sportler in der Welt leben kann.
Und wären Olympische Spiele im Sommer 2020 für Sie noch eine Entscheidung, mit der Sie leben könnten?
Es ist schwierig zu sagen. Klar trainiert man 4 Jahre lang auf ein Ziel hin, auf die Olympischen Spiele. Aber letztendlich ist auch keine Chancengleichheit mehr gegeben. Die Frage ist ja, wie können sich die Leute qualifizieren, die noch nicht qualifiziert sind? Das betrifft ja mehrere Sportarten, nicht nur Rudern. Wenn man dann hört, dass Kanada schon zurücktritt und sagt, wir schicken keine Sportler zu den Olympischen Spielen oder Australien auch überlegt, keine Sportler zu schicken, ist es schon nicht mehr das Olympia, was man kennt.
Es gibt ja auch schon aus Deutschland Sportler, also Max Hartung zum Beispiel, Fechter und Athletensprecher, hat am Wochenende ganz klar gesagt, er reist in diesem Sommer nicht nach Tokio. Und die Zahl der Athleten in Deutschland, die sagen, die Olympischen Spiele müssen verschoben werden, die wächst ja von Tag zu Tag. Ihr Ruderkollege Jonathan Koch hat auch gesagt, eine Verschiebung macht zunehmend Sinn, auch wenn klar ist, dass da viel dranhängt. Denn auf der einen Seite wird es logistisch für das IOC und für Tokio natürlich eine riesen Herausforderung, auch finanziell. Aber für die Sportlerinnen und Sportler ist das ja auch wahnsinnig. Sie haben gerade gesagt, sie wissen gar nicht mehr, wofür sie kämpfen. Die Chancengleichheit besteht nicht mehr. Und sie sind ja auch ein gutes Beispiel dafür, haben den großen Traum, zum 5. Mal bei Olympia dabei zu sein und haben schon einen langen Anlauf genommen, sind dem Ziel jetzt sehr nah und plötzlich ist unklar, ob das alles überhaupt sich gelohnt hat. Trotzdem stellt sich ja die Frage, wenn jetzt, wie der DOSB ja angekündigt hat, der eine Umfrage machen möchte unter den Athletinnen und Athleten, auf Sie jemand zukäme und fragen würde, Frau Dräger, Olympia in diesem Jahr, ja oder nein? Was würden Sie sagen?
Ich wäre definitiv auf der Seite, Tokio zu verschieben und das nächstes Jahr stattfinden zu lassen.
Okay, und Sie würden auch all die Strapazen, die Sie jetzt auf sich genommen haben, nochmal auf sich zu nehmen? Also der Traum bliebe weiter in Ihrem Kopf und das große Ziel hätten Sie immer noch vor Augen?
Da ich mir keine Frist gesetzt habe, wann ich meine Ruderkarriere beenden möchte, ist es für mich auch denkbar, noch ein Jahr länger zu rudern, zu trainieren und die ganzen Entbehrungen auf mich zu nehmen, die da noch dranhängen. Und für mich ist es das Ziel, das 5. Mal an den Olympischen Spielen teilzunehmen im leichten Frauendoppelzweier.
Und Finny Sturm ist auch weiter mit im Boot.
Ich habe mit ihr zwar noch nicht darüber gesprochen, aber ich denke schon.
Ich würde gerne nochmal auf das zu sprechen kommen, was Sie ganz am Anfang gesagt hatten, dass Sie jetzt mit Ihrem Sohn sozusagen eingesperrt sind in der eigenen Wohnung. Sie sind Polizistin, da ist Homeoffice nicht ganz so leicht. Also es sei denn, man spielt mal so zwischendurch ein bisschen Räuber und Gendarm in den eigenen vier Wänden. Aber ich habe auch zwei Kinder. Ich weiß, also ich habe das große Glück, dass wir ein kleines Haus haben mit kleinem Garten. Also wir können auch mal rausgehen. Und ich denke immer an diejenigen, die eben in einer Wohnung nur sind. Und Sie sind zudem auch noch alleinerziehend. Wie machen Sie das gerade im Alltag? Wie beeinträchtigt das Coronavirus und all die Entbehrungen, die damit verbunden sind, gerade Ihr Leben?
Mein Sohn und ich sind gerade noch ein bisschen in der Findungsphase. Ich bin ja auch erst vorletzte Woche aus dem Trainingslager zurückgekommen. Er war die ganze Zeit bei der Oma, als die Schule geschlossen wurde. Die Schule hat uns zum Glück viele Aufgaben mitgegeben, die wir zusammen erledigen können. Er hat mir genehmigt, ich darf morgens trainieren und abends trainieren. Polizeidienst findet auch nebenbei noch statt, momentan, also die Woche zum Glück noch nicht. Wir sind bei der Polizei jetzt auch in ein Zweischichtsystem umgeschwenkt, so dass es heißt 12 Stunden arbeiten, Tag oder Nacht. Und da bin ich noch gespannt, wie wir das hinkriegen. Die Oma ist zum Glück noch in der Nähe und die Tante, die sind ja auch zu Hause. Ben war ja schon die ganze Zeit bei seiner Oma, bis ich nach Hause kam. Ja, wir wissen noch nicht genau, wie wir das so die nächsten 2 Wochen packen wollen, aber ich denke schon, dass er da sehr kooperativ sein wird, auch wenn er nicht versteht, dass er bei dem schönen Wetter nicht auf dem Spielplatz darf.
Tja, das ist ja auch alles irgendwie nicht so leicht zu verstehen. Ich danke Ihnen sehr, Frau Dräger, für Ihre Zeit, wünsche Ihnen alles Gute in jederlei Hinsicht, privat natürlich zuerst, sportlich und beruflich. Ich bin mir sicher, die Zeiten werden sich wieder ändern und wir bleiben in Kontakt und werden auch in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder miteinander sprechen. Ich danke Ihnen.
Immer gerne wieder und bleibt gesund.
Und jetzt nehmen wir euch wieder mit in das Gastgeberland. Jetzt geht es ab nach Japan. Hier ist das Ticket to Tokio und natürlich auch für die Vorstellungskraft. In den vergangenen Wochen und Monaten waren wir immer mal mit der Olympia- und auch ARD-Korrespondentin im Studio in Tokio mit Katrin Erdmann verbunden. Sie war unsere Stimme. Sie ist auch immer noch eigentlich unsere Stimme, aber sie ist aktuell im Urlaub und wird von Udo Schmidt vertreten. Und Udo Schmidt hat uns ein Blicke aus der Stadt gegeben, denn jetzt am Donnerstag, also dieser Podcast erscheint ja am Dienstag, den 24. oder beziehungsweise ist erschienen und dann 25. Mittwoch und am Donnerstag soll der Fackellauf durch Tokio starten und daran hat sich auch nichts geändert. Das hat der Chef des Tokioter Organisationskomitees Muto gesagt. Die Situation werde zwar schlechter und schlechter, aber derzeit steht die Entscheidung. Wie kann das funktionieren, haben wir unseren ARD Hörfunk-Korrespondenten gefragt. Udo Schmidt im Studio in Tokio.
Ja, das ist die große Frage, wie das in Japan funktionieren soll. Er soll ja starten in Fukushima, der Fackellaufe. Die Menschen sind weiterhin sehr daran interessiert. Das hat das vergangene Wochenende gezeigt. Es sind Zehntausende zu der Olympischen Flamme gepilgert, die ja gerade am Freitag in Japan angekommen war, kommt aus Griechenland mit einem Sonderflugzeug. Von daher, das Interesse ist da, aber wie soll das werden? Man will unbedingt versuchen, wegen Corona große Menschenmengen zu verhindern an der Strecke, an der ja oder auf der ja 10.000 Fackelläufer unterwegs sein sollen. Das wird ja ganz zu Recht eine Riesengeschichte, wenn es denn wird. Es gibt aber viele, die jetzt hier auch in Japan schon sagen, dieser Fackellauf ist im Grunde ja so ein Vorgeschmack auf die Verschiebung der Olympischen Spiele. Also entweder findet er unter Bedingungen statt, die eben nicht mehr normal sind und kein Grund zur Freude, oder er wird auch noch verschoben.
Es gibt ja so viele Himmelsrichtungen, aus denen man auf die Olympischen Spiele blicken kann. Da gibt es nicht nur Norden, Süden, Internationales Olympisches Komitee und die Athleten, sondern dann gibt es natürlich auch noch Osten und Westen, das Organisatorische, die Stadt, und wir hören natürlich auch später noch den ARD-Olympia-Teamchef der ARD. Wir sprechen später noch mit Gerd Gottlob. Und es gibt auch schon die ersten Verbände, wie zum Beispiel ja Kanada, die gesagt haben, wir werden unsere Athletinnen und Athleten in diesem Jahr nicht zu den Spielen schicken. Wir wollen sie schützen. Aber jetzt wollen wir mal wissen, wie denkt eigentlich die Ausrichterstadt, wie denkt Japan inzwischen über die Olympischen Spiele in Tokio? Udo Schmidt nochmal.
Ja, die Olympiastimmung im Land, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Es gab gerade eine Umfrage der Kyodo News, die hat ganz klar gesagt, 70% der Japaner sind dafür, die Olympischen Spiele zu verschieben, nicht abzusagen, aber zu verschieben. Mittlerweile hat das ja auch Shinzo Abe, der Premier, eingestanden, dass es wohl so kommen werde, in aller Vorsicht. So hat das heute gesagt, und die nächsten Tage oder Wochen werden zeigen, was passiert. Wenn man aber draußen mit den Menschen spricht, und ich habe mit ganz, ganz vielen gesprochen, jedes Interview hier derzeit endet mit der Frage, was soll aus Olympia werden, dann sind die Meinungen durchaus gespalten. Die einen sagen, ja, man sollte es verschieben, es macht doch keinen Sinn, wir müssen an die Athleten denken, und wie soll das denn werden? Was für ein schlechtes Bild geben wir ab? Auf der anderen Seite sagen viele, das ist eine so schöne Geschichte. Ich freue mich darauf. Lass es uns doch irgendwie stattfinden lassen, wenn es nur irgendwie geht. Also, da gibt es eine geteilte Meinung in der Stadt. Aber ich glaube mal, wenn die Spiele verschoben werden, dann wird es keinen großen Widerspruch im Land geben. Dann werden alle sagen, ja, das ist wohl vernünftig.
Ja, und jetzt kommen wir zu unserem Handball-Abo, was wir gebucht haben. Wir begleiten ja auch Hendrik Pekela auf seinem Weg zu den Olympischen Spielen. Hendrik Pekela, der Abwehrchef vom THW Kiel, gilt als einer der derzeit Besten auf seiner Position und wurde ja auch in das WM-All-Star-Team gewählt. Und wie viele hat auch Hendrik Pekela aktuell Homeoffice und meidet den Kontakt zur Außenwelt. Deshalb haben wir ihm ein paar Fragen per Sprachnachricht geschickt. Und Hendrik Pekela ist für die Antworten in seinen Garten gegangen. Vorteil, man hört seine beiden Töchter im Hintergrund nicht. Nachteil, den Wind in Kiel aber schon. Aber komm, nur die Harten kommen in den Garten. Frage Nummer 1 an Hendrik Pekela. Wie geht es euch?
Meiner Familie und mir geht es gut. Keiner von uns weist irgendwelche Symptome auf. Aber wir halten uns natürlich daran, was das Robert-Koch-Institut sagt, und meiden jeglichen Kontakt und befinden uns zu Hause.
Hendrik Pekela ist nicht nur zu Hause, sondern tatsächlich auch in Quarantäne. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, Nationalmannschaftskollege Jannik Kohlbacher wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Und das bedeutet für Hendrik Pekela?
Ich darf mich ja momentan eigentlich nicht aus dem Haus bewegen. Ich darf mich auf meinem Grundstück frei bewegen. Soziale Kontakte vermeiden wir sowieso, seitdem ich von der Nationalmannschaft wieder da bin. Das heißt, seit Freitagnachmittag haben wir auch mit niemandem Kontakt gehabt, und im Grunde genommen heißt es eigentlich für mich, zu Hause bleiben und warten, bis die 14 Tage rum sind.
Tja, wir wissen natürlich nicht, wie ihr das macht, aber vielleicht macht ihr aktuell auch weniger Sport als gewöhnlich. Aber wie ist das eigentlich mit Leistungssportlern, die sich auf die Olympischen Spiele vorbereiten? Wie hält sich Hendrik Pekela fit?
Wir haben ein individuelles Trainingsprogramm von unserem Fitnesstrainer bekommen, wo wir jeden Tag ungefähr eine Stunde trainieren sollen. Geplant war auch, dass wir joggen gehen. Da ich ja nun das Grundstück nicht verlassen darf, fällt das bei mir natürlich aus. Aber ich versuche das durch andere Übungen wieder wettzumachen.
Und jetzt kommen wir zu der Frage der Fragen. Was wird aus Olympia? Wozu machen wir das denn sonst hier auch in diesem Olympia-Podcast? Hendrik Pegeler hat uns seine Gedanken zu den Olympischen Spielen in Tokio verraten.
Ich bin mir recht sicher, dass sie auch einen Plan B zur Hand haben werden, für den Fall der Fälle, dass man die Spiele nicht austragen kann, wovon ich persönlich momentan ausgehe. Was aber auch Fakt ist, wenn die Olympischen Spiele verschoben werden, ist das natürlich ein unglaublich großer Kraftakt, alle Disziplinen unter einen Hut zu bekommen, dass man das später ausrichten kann. Von daher kann ich die Hoffnung vom IOC gut nachvollziehen, dass sie gerne die Olympischen Spiele stattfinden lassen würden. Aber auch daran glaube ich momentan nicht.
Die Welt da draußen erlebt Restriktionen, wir alle erleben Einschnitte, wie wir sie nicht kennen. Für THW-Profi Hendrik Pegeler ist Sport natürlich ganz, ganz viel, ist seine Existenz, sein Leben, seine Leidenschaft. Und trotzdem weiß auch er, es gibt natürlich wichtigere Dinge, wie zum Beispiel die Gesundheit.
Wenn ich noch einen Appell an euch richten darf oder kann, dann tut bitte alles Mögliche, was das Robert-Koch-Institut vorgibt. Das heißt, wascht euch die Hände, desinfiziert euch die Hände, vermeidet soziale Kontakte. Wenn ihr rausgeht, dann tut es nur, wenn es wirklich nötig ist. Ich glaube, wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet, dann werden wir es auch hoffentlich bald in den Griff bekommen. Aber das schaffen wir nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen.
Ganz ursprünglich hätte das DHB-Team, also die deutsche Handballnationalmannschaft, ein Qualifikationsturnier in Berlin spielen sollen. Ein Qualifikationsturnier um das Olympia-Ticket. Das wäre dann vom 17. bis zum 19. April gewesen mit Schweden, mit Slowenien und Algerien. Findet, kann man sich natürlich denken, aktuell auch nicht statt. Und es gibt in der ARD für ganz, ganz viele Sportarten sozusagen einen Korrespondenten, einen Experten, einen, der sich da ganz besonders auskennt. Und im Handball ist das Thomas Kohs, unser Hörfunkkollege auch vom NDR. Und wir haben ihn mal gefragt, wie ganz generell so die Stimmungslage, die Gefühlslage im Handball, im deutschen Handball ist, pro Olympia oder eher contra Olympia. Und die deutsche Handballnationalmannschaft muss sich ja noch qualifizieren, wie das dann überhaupt vonstatten gehen sollte.
Also ganz ehrlich, was ich so höre, die haben aktuell ganz andere Sorgen, denn die deutschen Clubs kämpfen um ihre Existenz. Im Schnitt setzen sich die Einnahmen zu 2/3 aus Sponsoren und Ticketeinnahmen zusammen und die fallen jetzt für jeden Club weg. Kosten bleiben aber, vor allem die Spielergehälter und die Profis, die haben jetzt ja schon signalisiert, auf 20-30% ihrer Gehälter verzichten zu wollen. Von Verein zu Verein ist das dann ganz unterschiedlich und das ist jetzt auch ganz, ganz dringend notwendig. Kurzarbeitergeld ist da sicherlich auch eine Hilfe, doch niemand weiß, wie es wirklich weitergeht in der kommenden Saison, denn seriöses Planen ist aktuell einfach nicht möglich, denn viele Sponsoren im Handball kommen aus dem Mittelstand und diese Unternehmen müssen ja auch erstmal selbst gucken, wie sie ihren Laden am Laufen halten. Also eine ganz schwere Zeit. Olympia rückt da in weite Ferne für die Handballer. Dass das Olympia-Qualifikationsturnier, das ja schon von April in den Juni verschoben wurde, auch wirklich stattfindet, daran glaubt hinter vorgehaltener Hand wirklich niemand. Und auch der Handball-Weltverband arbeitet daran, andere Qualifikationskriterien zu entwickeln. Eine sehr wahrscheinliche Variante, so ist zu hören, wäre das über eine Weltrangliste zu regeln. Deutschland hätte dann sehr gute Chancen, das Olympiaticket zu bekommen, denn bei der letzten Weltmeisterschaft 2019 schafften Hendrik Pegeler und Co. ja den Sprung bis ins WM-Halbfinale und wurden am Ende Vierter. Eine Platzierung, die dann wohl auch ohne ein Quali-Turnier für das Ticket Tokio reichen sollte, wann immer dann auch die Spiele stattfinden werden.
Und jetzt kommen wir zu einem Mann, den ihr wahrscheinlich vor allen Dingen als Kommentator aus der Sportschau kennt. Gerd Gottlob. Aber Gerd Gottlob ist nicht nur Sportschau- oder Sportkommentator, sondern er ist auch Teamchef für uns ARD-Journalisten bei den Olympischen Spielen in Tokio. Offiziell heißt das ARD-Olympia-Teamchef. Gerd Gottlob, wir dürfen allerdings Gerd sagen, ist am Ende für die Übertragung und für das Gesamtprojekt aus Sicht der ARD für Olympia 2020 verantwortlich. Also für Social Media, für Online, für Radio und für Fernsehen. Wir wollten euch ja in diesem Podcast auch immer mal mitnehmen, also mit in die ARD, also euch eine Insicht geben, behind the scenes oder den Blick durch das Schlüsselloch liefern, das berühmte. Und also quasi die Frage beantworten, wie bereiten wir uns auf die Olympischen Spiele vor? Ja, und mit dem Blick auf die vergangenen Tage und Wochen geht das aktuell in ARD-Olympiateamchef Gerd Gottlob vor.
Mein Hauptproblem, was ist mit Olympia? Wird Olympia überhaupt stattfinden? Ich habe in der vergangenen Woche alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Teamchef der ARD angeschrieben und versucht, meinen Stand und meine Einschätzung zu geben, was uns in den kommenden Tagen und Wochen ereilen wird. Und ich habe darauf zumindest solches Feedback bekommen. Gut, dass du uns informiert hast und deine Einschätzung dazu gegeben hast. Und trotzdem war natürlich ein Teil dieser Einschätzung, ich weiß es auch nicht. Auch ich kann nicht sagen, ja, das kommt oder ja, es kommt nicht. Mittlerweile, das hat das Wochenende ergeben, hat das IOC ja sich eine 4-Wochen-Frist gegeben, was für mich wie eine Art Dammbruch wirkt, also in der Haltung des IOC, das bislang ja immer gesagt hat, die Spiele werden stattfinden und zwar pünktlich. Dammbruch deshalb, weil das bedeutet, man denkt eben auch über eine Verschiebung nach. Eine Absage ist nicht denkbar, das kann ich auch gut verstehen, aber eine Verschiebung. Und dass das wahnsinnig kompliziert ist bei so einem unglaublich komplexen Thema wie Olympische Spiele, bei der Ausrichtung der Olympischen Spiele, das kann jedem klar sein, uns im Besonderen, weil wir sehr dicht dran sind und wissen, welche Abläufe dort sich abspielen und in welcher Art und Weise man Vorsorge tragen muss. Nicht umsonst sind diese Planungszyklen sehr, sehr lang. Man muss sich vorstellen, 7 Jahre vorher werden die Städte beauftragt oder können sich ja bewerben, die Kandidatenstädte. Und dann wissen sie, wir haben Olympia. Dann haben sie 7 Jahre Zeit und von dort an läuft der Countdown. Für uns Broadcaster bedeutet das, für uns Rechtehalter bedeutet das, dass wir etwa in einem 3-Jahres-Zyklus unsere Vorbereitung planen. Warum? Weil alles Mögliche eben sehr früh abgegeben werden muss, weil wir nicht alleine sind, sondern eben sehr viele andere Beteiligte alles koordinieren müssen. Und das jetzt nun innerhalb einer sehr kurzen Frist zu verschieben, um beispielsweise 3 Monate in den Herbst in den asiatischen, ist eine Option, halte ich aber für unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass es in das nächste Jahr gehen wird, vielleicht sogar in das übernächste Jahr, weil man sehr, sehr viele Sachen wird klären müssen. Und das IOC hat nun innerhalb dieser 4 Wochen ja angekündigt, eine Entscheidung zu fällen. Und dann sicherlich einen Zeitpunkt auch zu benennen, an dem die Olympischen Spiele nun stattfinden sollen.
Auch Gerd Gottlob hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen mit vielen Fragen konfrontiert gesehen.
Ich habe bislang immer zweigleisig geplant mit meinem Team. Was passiert im Fall X, was passiert im Fall Y? Je länger man drüber nachdachte, umso absurder kam es einem vor, weil um einen herum steht die Welt still oder sie bricht zusammen, was wir nicht hoffen wollen. Aber jeder von uns hat im Moment ja ein mulmiges Gefühl. Und ich soll jetzt noch planen, wie Olympische Spiele zu übertragen sind. Ich hätte gar nicht gewusst, mit welcher Haltung man es machen soll. Es sterben 10, vielleicht später mal 100.000 Menschen. Und in Tokio sind wir im Stadion und kämpfen um Gold, Silber, Bronze. Niemand hätte sich das vorstellen mögen. Also insofern ist dieser Zustand der Absurdität für mich jetzt eigentlich vorbei. Denn nun ist mir klar, die Olympischen Spiele werden in diesem Jahr nicht kommen. Und wir müssen nun versuchen, ein Szenario zu finden, die Verschiebung möglichst effektiv und sinnvoll mitmachen zu können. Wir haben alles geplant, wir haben unsere Hausaufgaben komplett gemacht, unsere To-Do-Liste, ich will nicht sagen, ist leer, aber wir haben unsere wesentlichen Themen haben wir alle gelöst. Jetzt ist die Frage, ob wir das einfach 1:1 ins nächste Jahr verschieben können. Das machen wir zusammen mit den Kollegen vom ZDF und natürlich mit allen Ausspielwegen, die wir hier an Bord haben, mit Hörfunk, Online, Social Media. Da müssen wir jetzt besonders klug sein. Wir müssen allerdings auch natürlich abwarten. Das Wesentliche wird der Zeitpunkt sein. Und dann die Frage, wie man es organisieren kann. Das Technische gehört dazu. Das Wirtschaftliche natürlich, das Programmliche ist fast das geringste Problem. Wie werden dann Spiele aussehen, über die wir in einem Jahr berichten? Wie kann unser Programm gestaltet werden? Das werden wir können. Jetzt sind einfach ganz viele logistische Themen gefragt.
Ja, Gerd Gottlob hat in seinen vielen, vielen Jahren in der ARD und natürlich auch als Reporter und auch als Teamchef für Olympia schon so, so viel erlebt. Aber diese Corona-Krise, die ja aktuell die Welt beherrscht, ist auch für den ARD-Olympia-Teamchef eine wirklich ganz besondere Herausforderung.
Für mich bedeutet das ganz sicher die außergewöhnlichste Herausforderung, die ich je hatte. Bislang ist eigentlich bis zum Beginn des Jahres eigentlich alles glatt gelaufen. Wir haben aber auch immer gesagt, es kann noch irgendetwas kommen, was wir noch nicht kennen und mit dem wir rechnen müssen. Und dann wird uns noch eine neue Aufgabe gestellt. Dass sie so groß ist, habe ich nicht für möglich gehalten. Ein gewisser Trost ist dabei, man ist nicht alleine. Ich habe ein tolles Team mit allen, die dazugehören. Und natürlich weltweit haben alle Broadcaster die Thematik und alle müssen damit umgehen. Und insofern versuchen wir da jetzt möglichst gut und glimpflich rauszukommen und Dinge zu übertragen fürs nächste Jahr, wie zum Beispiel das Studio. Wir haben in der vergangenen Woche das Studio, das Set-Design, sagen wir, abgenommen. Wir haben es redaktionell abgenommen, ein paar Dinge noch verändert. Das ist aufgebaut worden. Es ist hier im Studio aufgebaut worden und wir haben Probe aufgebaut worden und wir haben gesagt, okay, das wollen wir noch ändern. Ansonsten, es ist ein tolles Studio, lass es uns auf die Reise schicken. Dieses Studio werden wir natürlich behalten, aber wir werden es mutmaßlich in diesem Jahr nicht in Tokio aufbauen. Aber was passiert mit dem Platz, den wir ausgesucht haben? Auch da gibt es Mietverträge und so weiter und so fort. Also da muss man jetzt mit handeln. Für uns hat immer Anfang Mai eine zeitliche Linie dagestanden, mit der wir intensiv gerechnet haben. Warum? Weil wir dort unsere ganze Technik, zum Teil angemietet, aber eben auch eigene Technik, zum Beispiel auch das Studio, verschiffen wollten. Dann ist dieses Schiff 6 Wochen unterwegs, kommt an in Tokio und dann zu erfahren, was wollt ihr denn eigentlich hier? Die Spiele finden noch gar nicht statt, wäre extrem sinnlos gewesen. Insofern hatten wir schon ein Alternativszenario aufgebaut, dann doch auf Luftfracht, sehr viel teurer, aber eben effektiver in dem Sinne, weil wir Zeit hätten sparen können, umzuschwenken. Das wird aus meiner Sicht mutmaßlich jetzt gar nicht mehr nötig sein.
Ja, und was habe ich vorhin gesagt? Bundestrainer, Teamchef für die ARD-Journalisten. Ja, ganz genau. Und so macht sich Gerd Gottlob auch so seine Gedanken um seine Mannschaft.
Natürlich. Das sage ich, habe ich auch in meinem Newsletter in der vergangenen Woche geschrieben, geht es mir um die freien Mitarbeiter. Jetzt ist die Euro schon abgesagt. Es sind die Olympischen Spiele abgesagt. Es sind mutmaßlich die Paralympics auch, die dann nicht stattfinden. Davon gehe ich ehrlicherweise mal aus. Das sind 4 bis 8 Wochen in denen, oder 10 Wochen insgesamt, in denen freie Mitarbeiter hätten ihr Geld verdienen können, die so auch disponiert haben mit allem, was dazugehört. Diese Verdienstmöglichkeit wird mutmaßlich ausfallen. Was passiert mit diesen freien Mitarbeitern? Wir müssen für sie sorgen. Das ist das, was mich am allermeisten beschäftigt. Das kann nicht nur der Norddeutsche Rundfunk logischerweise, das muss die ARD als Gesamtkonstrukt machen. Darüber werden wir nachdenken müssen. Und ja, da darf niemand hinten runterfallen.
Ja, wir sprechen ja in diesem Podcast nicht nur über die Olympischen Spiele, sondern immer auch über die Paralympics, die immer im Sommer und im Winter kurz nach Olympia stattfinden. In Tokio sollen sie am 25. August starten. Und darüber sprechen wir jetzt mit Friedhelm Julius Beucher, dem Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbandes. Hallo, Herr Beucher.
Hallo nach Hamburg.
Ich habe gerade gehört von Ihrer Frau, Sie kommen gerade von draußen, haben Holz hacken müssen. War der Frust so groß oder war das tägliche Routine?
Nein, das war diesmal kein Frust. Das war einfach an was anders als an Coronavirus, Paralympics, Athleten, Anti-Doping. Und die schlimme gesellschaftliche Situation, die wir im Moment in ganz Europa und darüber hinaus haben, um eben an etwas anders zu denken und sich abzulenken.
Ist auch immer wichtig. Und jetzt kommen wir zu den Paralympics. Sie haben jetzt gerade klar gesagt, die können so wie gewollt nicht stattfinden in diesem Jahr in Tokio. Warum sind Sie dieser klaren Meinung anders als der Deutsche Olympische Sportbund, der sich ja noch nicht so klar positioniert hat, was die Olympischen Spiele angeht?
Na, ich will mich nicht vom DOSB abheben. Wir sind ein Spitzensportverband im DOSB. Aber ich zähle einfach die Fakten zusammen. Und da ist es nicht vorstellbar, dass in wenigen Monaten in Tokio die Paralympics beginnen. Das gilt meiner Meinung nach gleichermaßen für die Olympischen Spiele. Wie ist die Situation? Die Athletinnen und Athleten können sich nicht vorbereiten. Die Schwimmhallen sind geschlossen, die Sportstätten sind geschlossen. Man kommt in keine Halle hinein. Es gibt nur eine individuelle Vorbereitung auf ganz, ganz schmalem Level. Das ist einer Leistungssportvorbereitung nicht angemessen. Weltweit sehe ich das Anti-Doping-Konzept in Gefahr. Es werden teilweise keine Kontrollen oder nur wenige Kontrollen durchgeführt. Das heißt doch, dass damit den Dopern Tür und Tür geöffnet wird. Dann sehe ich die dramatische Entwicklung des Coronavirus in Ländern außerhalb Deutschlands, die weit das noch in den Schatten stellen, was wir schon machen und machen müssen, um uns davor zu schützen. Das ist alles realistisch in wenigen Monaten nicht zu vergessen. Das hat uns zuletzt auch Professor Kekulé am Samstag via Sportschau gesagt. Wir können es aus der Gesundheit der Sportler nicht verantworten, praktisch einen Beitrag zum dann größten Virenverbreitungsherd der Welt in Tokio zu leisten. Das heißt, verschieben ist alternativlos. Olympische und Paralympische Spiele sagt man nicht ab. Da haben sich ganze Lebenslinien nach orientiert. Da haben Menschen in aller Welt sich darauf vorbereitet, sich diesen Traum zu erleben. Gleichwohl auch wir immer im Auge halten müssen, es gibt in diesen Zeiten auch Wichtigeres als Sport. Gesundheit steht zuallererst. Das gilt für die gesamte Bevölkerung und somit auch für unsere Sportlerinnen und Sportler. Wir halten es nicht für verantwortbar. Das haben wir auch heute dem IPC so mitgeteilt, dass sich Andrew Parsons mit seiner einzigen Stimme, die das IPC im IOC hat, sich dafür einsetzt.
Also das IPC ist sozusagen das Internationale Paralympische Komitee und Andrew Parsons ist sozusagen der Gegenpart zu Thomas Bach, eben der Chef dieses IPC. Haben Sie oder ist das quasi von Ihnen auch das klare Signal an die Parasportler in Deutschland? Wir reisen nicht nach Tokio?
Genau das haben wir heute unseren Athletinnen und Athleten in einem offenen Brief geschrieben, den wir als Anhang zu unserer Pressemitteilung von heute Mittag versandt haben. Und ich sage praktisch im Minutenrhythmus bekomme ich Reaktionen unserer Sportlerinnen und Sportler und unserer Trainer zurück. Danke für euer klares Wort. Danke für die Orientierung. Das heißt, wir haben den Nerv und die Sorgen und Nöte unserer Sportlerinnen und Sportler auch damit getroffen.
Herr Beucher, damit sind Sie ja schon einen ganzen Schritt weiter als der Deutsche Olympische Sportbund und noch viel weiter als das IOC, das ja noch sehr zögert mit einer Entscheidung darüber. Aber bleiben wir mal hier in Deutschland. Warum sind Sie da so weit vorne im Vergleich zu Ihrem Kollegen Alfons Hörmann, dem Präsidenten des DOSB?
Also ich glaube, zwischen Alfons Hörmann und mir bestehen wenig Gegensätze. Der DOSB hat jetzt ein anderes Verfahren gewählt. Sie haben die Befragung der Athletinnen und Athleten noch nicht abgeschlossen. Aber egal, wie ich es drehe und wende, ich nehme die Worte der Wissenschaft, die eindeutig sagen, wir haben den Höhepunkt noch nicht erreicht. Ich nehme die Hinweise aus den anderen Ländern. Die Todesraten steigen und ganz schlimm in den Ländern, wo noch gar keine Kontrollen stattgefunden haben, wo es ganz dürftige Informationen gibt. Wir haben ja über die Hälfte der Menschheit hat keinen Zugang zu Seife und Wasser. Wie soll denn da Hygiene stattfinden bei Ausbreitung eines solchen schlimmen Virus? Da kann ich einfach nur sagen, da muss ich über Deutschland hinaus auch das Ganze sehen. Und auch dann können es schon aus diesem Grund keine fairen und gleichwertigen Spiele sein, wenn ich ganze Nationen ausschließen muss, weil sie den Höhepunkt der Corona-Krise noch nicht erreicht haben. Das heißt, die Ausbreitung des Virus, die lässt doch niemand einreisen wegen der hohen Ansteckungsgefahr. Das sind Erkenntnisse, die man heute schon hat. Und deshalb haben wir uns im DBS entschieden, ohne Wenn und Aber, Absage nein, Verlegung ja.
Verlegung hieße dann bestenfalls auf das kommende Jahr, also 2021. Also im Prinzip wie die Fußball-Europameisterschaft, die einfach um ein Jahr verschoben wurde. So sollte man es auch mit Olympischen und Paralympischen Spielen machen.
Ich lege mich da nicht auf einen Termin fest, nicht weil ich mich in die Büsche schlagen will, sondern einzig und allein ist entscheidend der Kampf gegen das Virus in der ganzen Welt. Erst wenn diese Pandemie beseitigt ist, und das gilt eben nicht nur für Deutschland und Europa, das gilt für die gesamte Welt, erst dann kann man in die Planung gehen und sagen, jetzt machen wir es, jetzt gibt es das erste große mögliche Weltereignis für den Sieg über diese schlimme Viruserkrankung.
Ich bin mir mal nicht ganz sicher, ob das beim IOC auch schon so angekommen ist. Man muss natürlich dazu sagen, da hängt ja wahnsinnig viel dran. Es geht auch um Unsummen von Geld, die so eine Verlegung und eine Absage auch kosten würde. Das darf man bei der Bewertung sicherlich nie vergessen. Aber bei all dem, was Sie gerade gesagt haben, können Sie verstehen, dass der Druck auf und die Kritik an Thomas Bach immer größer wird?
Das ist ganz natürlich, denn immer mehr Leute erkennen, dass es Wichtigeres gibt als Geld, nämlich die Gesundheit. Und dass man nicht ohne Not einen Beitrag leistet, dass sich Menschen anstecken können, ob vernünftig oder unvernünftig. Ich nehme aber Thomas Bach insoweit in Schutz. Das heißt, ich vertraue auf sein Wort, weil er ja unlängst gesagt hat, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ist seine Orientierung. Deren Empfehlung will er folgen. Und bei der Summe der bis zum heutigen Tag bekannten wissenschaftlichen Stellungnahmen kann die Empfehlung der WHO nicht anders sein. Im August und im Juli sind die Krisensituationen noch nicht beseitigt und deshalb muss er dann beim Wort genommen werden und der WHO-Empfehlung folgen.
Herr Borcher, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Wir werden uns bestimmt wiedersehen, wenn nicht in diesem Jahr in Tokio, dann vielleicht nächstes Jahr. Und wir begleiten ja diesen Podcast 5 Sportlerinnen und Sportler auf ihren Wegen nach Tokio. Die Wege sind hoffentlich noch nicht zu Ende, das hoffen wir für Sie. Unter anderem auch Paraleichtathlet Phil Groller. Sie haben jetzt die Gelegenheit, nochmal ihm und vielleicht auch stellvertretend für alle anderen Parasportler in Deutschland einen kurzen Gruß loszuwerden.
Ja, lieber Phil, an dieser Stelle natürlich einen herzlichen Gruß. Und es ist ja schön, dass du aufgrund deiner Einschränkung noch individuelles Training machen kannst. Aber wir denken natürlich auch an dieser Stelle an die Athletinnen und Athleten, die fast komplett vom Training ausgeschlossen sind und die zudem noch aufgrund ihrer Einschränkung zu einer Risikogruppe zählen. Das sollen wir bei allem, wo wir unseren Sport lieben, ausüben und versuchen, ihn auch so weit wie möglich lustbetont und leistungsorientiert voranzubringen, das wollen wir nicht vergessen. Ich wünsche dir in Richtung Deutschlands Norden eine trotzdem gute Vorbereitungszeit und das gilt für alle Podcast-Hörer und Podcast-Teilnehmer. Bleibt alle gesund und haltet euch an die Regeln.
Danke, Herr Borcher. Alles Gute für Sie.
Ja, danke Ihnen auch.
Ja, und jetzt sprechen wir mit Phil Groller, einem 19-jährigen Paraleichtathleten aus Wolfsburg, der in diesem Jahr zum ersten Mal an den Paralympics teilnehmen wollte. Und auch mit ihm sind wir jetzt sozusagen über Internet verbunden. Sind die Grüße von Friedhelm Julius Borcher angekommen?
Jo, perfekt. Vielen Dank dafür schon mal. Das ist natürlich sehr, sehr lieb, vom Friedhelm Jürgens was zu hören. Ja, und an der Stelle kann ich auch noch hinzufügen, ist natürlich, steht die Gesundheit jetzt im Vordergrund. Und wie er schon gesagt hat, gibt es natürlich auch andere Athleten, die es deutlich schlimmer trifft, die entweder zur Risikogruppe gehören oder halt überhaupt nicht trainieren können. Und das ist natürlich umso ärgerlicher, gerade im Hinblick auf die Paralympischen Spiele. Ja, das ist schon echt eine harte Nummer und deswegen denke ich, dass das jetzt auch erstmal im Vordergrund steht.
Um das kurz einzuordnen, Phil Groller, Sie sind Sprinter, Leichtathlet, einer der schnellsten Männer der Welt in Ihrer Disziplin. Ihnen fehlt der linke Unterarm und waren vergangenes Jahr schon im WM-Finale, sind dort Achter geworden, sind schon Europameister gewesen, mehrfach auch mit der Mannschaft. Und jetzt kommt eben diese Meldung, dass das Ziel, für das Sie lange gekämpft haben, dass das erstmal nicht mehr in Reichweite ist. Wie geht's Ihnen mit dieser Nachricht?
Ja, im Vorhinein hat man sich natürlich erstmal immer nur Gedanken gemacht, ob man jetzt die Norm schafft, ob man denn mitfahren darf nach Tokio überhaupt. Und jetzt natürlich zu hören oder zu wissen, dass man überhaupt nicht die Chance hat, nach Tokio zu fliegen, zumindest dieses Jahr nicht, ist natürlich tatsächlich erstmal eine harte Nummer, gerade da man jetzt die ganze Zeit darauf hintrainiert hat. Nicht nur ich, auch andere Athleten, gerade die, die auch sozusagen sicher schon dabei gewesen wären, für die ist es natürlich eine harte Geschichte. Oder für die es tatsächlich auch die letzten Paralympischen Spiele sein sollten vielleicht. Ja, jetzt stehen wir alle erstmal vor dem Ungewissen und müssen natürlich schauen, wie wir damit am besten umgehen. Aber ich denke, es ist trotzdem die richtige Entscheidung, da die Gesundheit halt dann doch erstmal vorgeht. So schade, wie es für uns alle dann auch ist. Wir hätten uns alle ganz normale, tolle Paralympische Spiele gewünscht. Denke ich, aber unter den Umständen, denke ich, ist es die richtige Entscheidung, die dann auch tatsächlich abzusagen oder zu verschieben.
Sie haben mir eben im Vorgespräch gesagt, dass Sie gleich noch trainieren werden mit einem Freund zusammen. Wir haben Sie ja schon mal besucht, auch in diesem Podcast. Sie arbeiten auf der Geschäftsstelle des VfL Wolfsburg und nur ein paar hundert Meter weiter, also wahrscheinlich 100-200 Meter nebenan, ist die Leichtathletik-Trainingshalle. Ist die überhaupt noch geöffnet? Haben Sie noch die Möglichkeit, ganz normal zu trainieren? Oder wie sieht Ihr Alltag jetzt aus?
Nee, tatsächlich kann ich hier momentan überhaupt nicht auf die Anlage. Auch in Wolfsburg und Umgebung sind leider alle Sportanlagen zu. Und ich werde natürlich auch von der Polizei überprüft. Deshalb komme ich momentan tatsächlich nicht rein. Ich habe auch noch keine Sondergenehmigung etc., auch wenn ich die schon beantragt habe. Das ist natürlich umso bitterer. Genauso kann ich momentan nicht arbeiten. Also die Geschäftsstelle ist bis zum 14.04. geschlossen. Ja, deshalb habe ich jetzt tatsächlich mal verhältnismäßig viel Freizeit. Erstmal vielleicht ganz schön oder hört sich ganz schön an, aber ist es tatsächlich nicht. Also zumindest würde ich gerne mein Training noch weiter ganz normal fortführen können. Und ja, solange das nicht gegeben ist, ist es halt doch eine unschöne Situation. Genau, und jetzt habe ich mir halt einen Kumpel gesucht, weil ich mit einer Begleitperson noch rausgehen kann, mit dem ich dann entweder in den Wald gehe oder um den Teich oder so laufen gehe und versuche halbwegs vernünftig noch ein paar Sprints durchziehen zu können auf einer geraden, ebenen Strecke. Genau, und werde schauen, dass ich mich zumindest halbwegs vernünftig fit halten kann, auch mit Stabis etc. und ein bisschen kleinem Kraftprogramm zu Hause. Ein bisschen was kann man ja doch dann machen und ja, versucht die Zeit jetzt erstmal zu überbrücken.
Ja, und Sport ist ja, egal unter welchen Umständen, eigentlich immer gesund, es sei denn, man übertreibt es. Phil Groller, danke fürs Gespräch. Alles Gute für Sie, wir bleiben irgendwie in Kontakt und gucken mal, wo der Weg noch hinführt.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und natürlich auch beste Gesundheit an dich und auch die ganzen Zuhörer natürlich. Vielen Dank.
Go to Tokyo to go, ein Podcast, der eigentlich Protagonisten, Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen begleiten sollte, natürlich auch vom Scheitern berichten sollte, aber mit der aktuellen Situation hat keiner gerechnet und wir auch nicht. Go to Tokyo to go und immer mehr hat man das Gefühl, es wird aus Go to Tokyo to go, Go to Tokyo, Tokyo K.O. Das war's von mir, Fabian Wittke. Auch wir halten weiterhin den Abstand. Ich mache das Studio frei. Sonnabend bin ich wieder da und ja, das Studio frei für Moritz Casalett. Tschüss.
Da bin ich wieder und ein letztes Mal auch von mir. Tschüss und nicht vergessen, ab sofort jede Woche neu Go to Tokyo to go, der ARD Olympia Podcast. Immer samstags, unter anderem auf sportschau.de und in der ARD Audiothek. Und auf sportschau.de findet ihr sowieso immer alle Infos aus der Sportwelt. Da lohnt es sich fast stündlich raufzugucken. Also bis Samstag oder wann immer ihr wollt. Auf Wiederhören. Tschüss.